Lasst uns weiter gemeinsam den ersten Petrusbrief studieren. Und ich lade euch ein, die Heilige Schrift mit mir aufzuschlagen zu 1. Petrus, Kapitel 2. Der erste Brief des Apostels Petrus, Kapitel 2. Wir betrachten heute miteinander Vers 11. Und dies sind Worte des lebendigen Gottes. Geliebte, ich ermahne euch als Beisassen und Fremdlinge, dass ihr euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, enthaltet. Amen. Amen. Lasst uns beten. Unser Herr und Gott, wir danken dir von Herzen für deine Ermahnung, für dein Wort. Und so sprich, o Herr, zu unseren Seelen, stärke uns und rüste uns aus und arbeite an uns, dass wir ganz für dich leben, in dieser Zeit unserer Fremdlingschaft. Herr, gepriesen sei dein Name. Amen.
Amen.
Nehmt gerne Platz. Der Apostel Petrus ermahnt uns heute Morgen. Und seine Ermahnung, die wollen wir uns in 4 Schritten anschauen. Und der erste Punkt lautet: Wir leben in der Fremde. Vers 11, Geliebte, ich ermahne euch als Beisassen und Fremdlinge. Wir haben ja am letzten Sonntag gehört, wer wir Christen in Wirklichkeit sind. Lest nochmal mit mir ab Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Hast du diese Worte, die wir letzten Sonntag studiert haben, hast du sie zu Herzen genommen? Hast du sie bewegt? Hast du darüber nachgedacht? Bist du dir dessen wirklich bewusst und hast du demgemäß auch gelebt jetzt in der letzten Woche? Oder hast du wieder unter Vergesslichkeit gelitten? Und wiederum werden wir ermahnt. Und du magst trauern darüber, wie du auch in der letzten Woche versagt hast. Aber schaut, wie der Apostel Petrus uns anspricht. Schaut, wie er uns anspricht in Vers 11. Geliebte. Geliebte. Denn wozu er uns ermahnt, ja, das tun wir nicht, um uns Gottes Liebe zu verdienen. Denn wir sind Geliebte. Wir tun es, weil er uns geliebt hat. Ja, fasst diese Anrede Geliebte nicht alles zusammen, was wir bisher gehört haben, wie er uns vor Grundlegung der Welt geliebt hat. Wie er sich uns zugeneigt hat und uns seine Liebe ganz unverdient geschenkt hat. Und versammeln wir uns nicht heute Morgen und feiern das Herrenmahl deshalb, weil wir uns seine Liebe wieder neu vor Augen stellen wollen? Er hat uns geliebt. Wir sind Geliebte. Geliebte, ich ermahne euch als Beisassen und Fremdlinge. Die Ermahnung richtet sich an Geliebte, die von Gott angenommen sind, aber darum auch fremd sind in der Welt. Wir sind Beisassen und Fremdlinge. Die Ermahnung richtet sich an solche, die Beisassen und Fremdlinge sind in dieser Welt. Beisasse, das ist jemand, der kein Bürgerrecht hat, sondern sich in einem fremden Land aufhält. Fremdlinge, ja, das sind solche, die fremd unter den Menschen sind. Jemand, der nicht dauerhaft bleibt, sondern einen vorübergehenden Aufenthalt hat. Ein Pilger, ein Wanderer. Wir nun, die von Gott geliebt sind, sind Fremdlinge auf Erden. Und Petrus wiederholt diesen Gedanken. Denkt daran, dass er gleich den Brief so eröffnet hat, indem er gleich im ersten Vers schrieb, an die Erwählten, die Fremdlinge sind, in der Zerstreuung. Und denkt daran, was er in Kapitel 1, Vers 17 geschrieben hat. Wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Petrus betont es immer wieder, dass wir Fremde sind auf Erden, dass wir uns vorübergehend hier aufhalten, dass wir nicht dazugehören, wir gehören nicht zur Welt, unsere wahre Heimat ist im Himmel. Während all die Menschen um uns herum nur leben für das Hier und Jetzt, leben wir für unseren König im Himmel und erwarten sein Königreich, das wir erben werden. Wir sind Fremde auf Erden, wir sind Ausländer, ja noch mehr, wir sind Außerirdische. Wir gehören nicht auf diese Welt. Und ihr Lieben, das ist keine Metapher, das ist kein netter Vergleich, das ist die Realität. Es ist ganz genau so. Jesus hat doch tatsächlich gebetet in Johannes 17, Vers 16, Sie sind nicht von der Welt, und jetzt hör mal, so wie auch ich nicht von der Welt bin. Das heißt, so wenig wie der Sohn Gottes von dieser Welt ist, so wenig sind auch wir es nicht. Kannst du dir das vorstellen? Wir sind tatsächlich, geliebter Bruder, geliebte Schwester, wir sind extraterrestrische Wesen. Wir sind himmlische Wesen, nicht Teil dieser Erde. Wir sind das Geschlecht der ewigen Himmelsbürger, die für eine gewisse Zeit sich hier auf Erden in der Fremde aufhalten müssen. Warum betont das der Apostel Petrus so stark? Nur wenn du in diesem Wissen, in diesem Bewusstsein lebst und angetrieben und bewegt wirst durch dieses Wissen, lebst du wirklich für den Herrn ein heiliges Leben in dieser Zeit. Und dieses Wissen war es auch, was alle Heiligen zu allen Zeiten angetrieben hat. Wir lesen das in Hebräer Kapitel 11, wo es um die Glaubenshelden geht. Da heißt es in Hebräer Kapitel 11, Vers 10 über Abraham, er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Du hast gedacht, er wartete auf das gelobte Land Kanaan? In Wirklichkeit wartete er auf die ewige himmlische Stadt. Danach ging all seine Sehnsucht. Und dann lesen wir in Hebräer 11, Vers 13. Diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißung nicht erlangt, sondern sie sahen sie von Ferne und begrüßten sie und bekannten. Ja, was bekannten denn die Heiligen im Alten Testament? Sie bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Sie sind Fremde. Sie haben kein Bürgerrecht. Hebräer 11, Vers 16. Sie trachten nach einem besseren Vaterland. Das ist nach einem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Alle Heiligen zu allen Zeiten bekannten, dass sie Fremde sind, die kein Bürgerrecht haben auf Erden und sie sehnten sich, ja, wonach trachteten sie? Sie sehnten sich nach der ewigen Stadt, nach ihrem himmlischen Vaterland. Und darum sagt der Hebräerbriefschreiber dann über uns alle in Hebräer Kapitel 13, Vers 14, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Daran erkennt man die Geliebten, die Erwählten, die Gläubigen, die Heiligen, dass sie trachten, ja, dass sie suchen, dass sie Ausschau halten, dass sie Sehnsüchtiges erwarten, ihre Heimat, die zukünftige Stadt des Himmels. Jeder wahre Christ ist erfüllt mit wahrer Heimweh. Mit Heimweh. Wir wollen da sein, wo wir hingehören. In die ewige Stadt, wo unser Vater und unser Herr ist, wo unsere Brüder und Schwestern sind, unsere Familie, von der wir lesen, in unserem Familienbuch. Wir wollen sein bei ihm. Wir sehen uns danach. Denn, Philipper Kapitel 3, Vers 20, unser Bürgerrecht ist in dem Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten. Wir erwarten ihn. Wir halten Ausschau. Wir sehen uns danach. Nur wenn du dieses Bewusstsein hast, wenn du es kultivierst und pflegst, dir immer wieder vor Augen führst, nur dann kannst du wirklich für den Herrn leben in dieser Zeit der Fremdlingschaft. Du musst dir beständig bewusst sein, dass du auf Durchreise bist zur ewigen Stadt, auf Pilgerschaft, auf Pilgerreise. Du musst dir bewusst sein, dass die Welt dich nicht betören darf, dich nicht einnehmen darf, dich nicht abhalten darf von dieser Reise. Und du musst ganz genau aufpassen, denn du befindest dich in der Fremde. Und das bedeutet, du befindest dich im Feindesgebiet. Dein Aufenthalt auf Erden ist kein Urlaub im Ferienparadies, kein Vergnügungspark. Du bist in der Fremde, im Exil. Und hier ist es gefährlich. Nun, was ist hier gefährlich? Das führt uns zu unserem zweiten Punkt. In der Fremde haben wir Feinde. Vers 11. Geliebte, ich ermahne euch als Beisassen und Fremdlinge, dass ihr euch der fleischlichen Begierden, die gegen eure Seele streiten, enthaltet. Es gibt einen Krieg, einen täglichen Kampf gegen uns, gegen unsere Seelen. Wozu? Nun, damit wir eben nicht leben in unserer Bestimmung als Himmelsbürger auf Erden, die die Tugenden Gottes verkündigen. Nein, der Kampf geht um deine Seele, dass du lebst wie ein Erdenbürger, dass du dich anpasst, gesetzlos und gottlos lebst, dass du vergisst, wer du in Wahrheit bist. Der Apostel Petrus warnt dich vor fleischlichen Begierden, die gegen deine Seele streiten. Was sind diese fleischlichen Begierden? Blättert mal ein bisschen weiter mit mir zu Kapitel 4, ab Vers 2. Da sagt der Apostel: Die noch übrige Zeit im Fleisch sollt ihr nicht mehr den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes leben. Hier werden die Begierden der Menschen im Kontrast gesetzt zu was? Zu dem Willen Gottes. Das heißt, alles, wonach der Mensch verlangt, das nach Gottes Willen geht, sind diese fleischlichen Begierden. Jeder Drang, jeder Trieb, jeder Impuls, jeder Wunsch, jede Sehnsucht in dir, die sich gegen Gottes offenbarten Willen stellt, sind diese fleischlichen Begierden, die in dir aufkommen. Der Appetit nach den Dingen, die Gott verabscheut. Jedes Verlangen, das sich gegen Gott und sein heiliges Gebot stellt. Was heißt das konkret? Lesen wir weiter in Kapitel 4, dann ab Vers 3. Denn die vergangene Zeit ist es genug, den Willen der Nationen vollbracht zu haben. Nicht den Willen Gottes, den Willen der Nationen vollbracht zu haben, als ihr wandeltet, wie? In Ausschweifungen, Begierden, Trunkenheit, Festgelagen, Trinkgelagen und unerlaubten Götzendienstes. Ihr seid in den Willen der Nation gewandelt, das heißt in den fleischlichen Begierden. Und wir sehen hier schon diese fleischlichen Begierden. Sie haben viele Gesichter, sie haben viele Formen, viele Ausdrucksweisen. Und ja, als erstes denken wir an sexuelle Begierden. Alle Sinnlichkeit außerhalb von Gottes Ordnung in der Ehe zwischen Mann und Frau. Aber es sind eben nicht nur sexuelle Begierden, es kann auch Begierde sein nach allem Möglichen von irdischen Objekten, das Objekt der Begierde, das dich fesselt. Vielleicht denkst du die ganze Zeit über eine bestimmte Sache nach, die du so gerne hättest, und du bist die ganze Zeit im Internet und liest darüber was und beschäftigst dich damit und so viele Stunden verbringst du in deinen Gedanken mit diesem Objekt der Begierde und bist im Grunde ruhelos und unglücklich, bis du es nicht endlich hast. Habgier. Habgier. Oder die Lust zu kaufen. Kauflust. Im Grunde willst du nicht schon wieder Geld ausgeben für irgendwelche Dinge, die du nicht bräuchtest, aber es wird dir so schön präsentiert und immer wieder kommt diese Kauflust in dir auf und es macht dich einfach glücklich, wenn du dir Objekte der Begierde kaufen kannst. Oder die Sehnsucht nach mehr Geld und mehr Besitz, weil du einfach nicht zufrieden bist mit dem, was du hast. Geldgier oder Ruhmsucht. Verlangen nach Aufmerksamkeit und Anerkennung und Lob, die Begierde nach Ehre bei den Menschen. Oder die Begierde nach Macht. Nicht damit zufrieden zu sein mit der Stellung, in der du dich befindest. Du hast diese Begierde, denn du kannst dich nicht unterordnen. Du möchtest höher sein als andere. Oder es ist ein Aufbegehren gegen deine Mitmenschen. Ein Begehren, zum Beispiel immer das letzte Wort haben zu müssen. Begehren, danach am Ende nochmal so einen fiesen Spruch, so ein böses Kommentar ablassen zu müssen. Du kannst es einfach nicht sein lassen. Die Begierde ist zu stark, mal ordentlich abzulästern, mal ordentlich rauszulassen, was dich ärgert, weil danach fühlst du dich besser. Die Begierde steigt auf in deinem Herzen. Oder die Begierde nach beständiger Unterhaltung. Beständig Spaß und Ablenkung und Spielsucht und Genusssucht und Feierlust. Oder die Begierde, eben gar nichts zu tun. Die Begierde der Faulheit. In dem Buch der Sprüche wird Faulheit als Begierde bezeichnet. Ja, es ist eine Begierde, die sich auflehnt gegen Gottes Gebot, zu arbeiten und fleißig zu sein. Oder die Begierde, alles kontrollieren zu wollen. Alles muss nach deinen Vorstellungen und deinen Erwartungen laufen. Und wenn nicht, dann bist du zu Tode betrübt und voller Ärger. Kontrollsucht. Die Begierde vielleicht, die man gerade bei jungen Menschen findet, Dummheiten zu begehen. Vielleicht gefährliche Dinge zu tun, damit du irgendwie einen Kick hast. Die Begierde, einfach etwas zu tun, was man normalerweise nicht tun sollte. Wir könnten so lange weiter darüber sprechen, wie die Begierde sich äußert in deinem Leben. Die Begierde, dich aufzulehnen. Die Begierde, ungehorsam zu sein. Die Begierde, zu betrügen. Die Begierde, zu stehlen. Oder sogar die Begierde nach schwammiger, falscher Lehre. Auch das hat etwas zu tun mit Begierde. Wir lesen das in 2. Timotheus Kapitel 4, da heißt es, denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich nach ihren eigenen Begierden, sich selbst Lehrer aufhäufen werden. Es hat etwas mit Begierde zu tun, wenn ich nach falscher Lehre frage, die mir nach dem Mund redet, wo es mir den Ohren nachkitzelt. Was auch immer. Die Liste der Begierden ist lang. Verstehe den Apostel Petrus nicht falsch. Er fordert nicht Enthaltsamkeit von gegenüber jeglichen Dingen, die dir Freude bereiten können. Nein, Paulus sagt selbst in 1. Timotheus Kapitel 6, da heißt es, Gott reicht uns alles da reichlich zum Genuss. Nein, wir dürfen Dinge reichlich genießen. Wir dürfen uns erfreuen an den schönen Dingen dieser Welt. Aber fleischliche Begierde meint etwas zu begehren, was gegen Gottes Willen geht. Ein Verlangen zu haben, das nicht passt zu seinem heiligen Charakter und zu seinem irrtumslosen Wort. Und im Grunde brauche ich gar nicht mehr aufzählen, denn du weißt ja schon längst selbst, welche bösen Begierden in deinem Herzen wohnen. Welche hässlichen, bösen, sündhaften Sehnsüchte und Wünsche in deinem Herzen schlummern. Lüste, die gegen Gottes heiligen Charakter gehen. Ihr Lieben, das Leben in der Fremde ist gefährlich. Wir befinden uns im Feindesgebiet. Alles in dieser Welt ist geprägt von diesem Drang, von diesem Impuls, gegen Gott sich aufzulehnen und zu lüsten nach Dingen, die er verachtet. Es heißt in 1. Johannes Kapitel 2, alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches und die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Wir sind noch in der Welt, wir sind noch im Fleisch, es gibt noch diese bösen Begierden, es ist gefährlich. Verstehe, warum du wach sein musst, warum du stets bei Bewusstsein sein musst, weil es gibt Feinde. Und nun drittens, was wollen diese Feinde denn von dir? Was hat denn der Feind vor? Nochmal Vers 11. Kapitel 2. Geliebte, ich ermahne euch als Beisassen und Fremdlinge, dass ihr euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, enthaltet. Was tut der Feind? Die fleischliche Begierde, sie streitet gegen deine Seele. Sie führt Krieg gegen deine Seele. Was ist damit gemeint? Nun einmal das, was Petrus dann in Kapitel 4 beschreibt, dass alle, die in den Begierden wandeln, Teil des Stromes der Heillosigkeit sind. Das heißt, alle, die tun, was die Begierden sagen, sie bewegen sich hin auf dem ewigen Abgrund zu. Die Begierden führen deine Seele in die ewige Verdammnis, in den ewigen Feuersee. Sie haben ein Ziel, deine Seele in die ewige Hölle zu reißen. Sie kämpfen gegen deine Seele. Es geht um dein Leben, um dein ewiges Leben. Und darum sagt Johannes dann in 1. Johannes Kapitel 2, Vers 17, und die Welt vergeht und ihre Begierden. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Verstehst du, die Welt mit all ihren Begierden vergeht und du wirst mitvergehen. Du wirst untergehen in alle Ewigkeit. Paulus sagt in Galater Kapitel 5, offenbar aber sind die Werke des Fleisches. Es sind Unzucht und Unreinheit und Ausschweifungen, Götzendienst und Zauberei und Feindschaften, Streit und Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien und Zwistigkeiten und Parteiungen, Neidereien und Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Und jetzt hör mal her. Von diesen sage ich es euch im Voraus. So wie ich es euch vorher schon sagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Hast du gehört, worum es geht in diesem Kampf, um diesen Krieg, um deine Seele? Es geht um das ewige Leben. Wer auch immer in diesen Begierden lebt, wer einfach tut, was die Begierden sagen, er wird nicht in das Reich Gottes hineingehen. Er wird herabgerissen werden in den ewigen Abgrund der ewigen Verdammnis. Verstehst du? Es geht um deine Seele. Darum frage ich dich. Hand aufs Herz. Lebst du in Begierden? In bösen Impulsen, die aufkommen. Du hörst auf sie und gehorchst ihnen und dienst ihnen. Und du pflegst das. Du tust das nicht nur einmal, sondern du lebst darin. Lass mich dir im Voraus sagen, was passieren wird mit dir. Du gehst in die ewige Verdammnis. Die Begierden reißen dich mit sich in den ewigen Abgrund. Es geht um deine Seele. Weiß darum im Voraus. Und vielleicht kannst du gar nicht hören, was ich jetzt sage. Warum? Weil die Begierden kommen. Und es in diesem Moment ersticken in deinem Herzen. So sagt es Jesus in Markus Kapitel 4, wo es um die verschiedenen Bodenarten geht. Da heißt es unter die unter die Dornen gesät sind. Sie sind es, die das Wort gehört haben. Sie hören das Wort. Aber die Sorgen der Zeit und der Betrug des Reichtums, und hör einmal, und die Begierden nach den übrigen Dingen kommen hinein und ersticken das Wort und bringen keine Frucht. Weil du so sehr festhalten willst an deinen lieben Begierden, ersticken die Begierden das Wort Gottes in dir, sodass du nicht hörst, was ich dir sage. Die Begierden kämpfen gegen dich, gegen deine Seele. Sie gaukeln dir vor, du hättest Gewinn und irgendwelche Freude. Du hättest etwas davon, wenn du doch hörst auf die Begierden. Du hättest Glück. In Wirklichkeit zerstören sie dich. Sie treiben dich in den ewigen Ruin. Aber ihr Lieben, diese Begierden streiten auch gegen uns, die wir wiedergeborene Seelen haben und gerettet werden und in die ewige Heimat eingehen werden. Sie streiten auch gegen uns. Und das weißt du doch, selbst aus eigener Erfahrung. Was passiert denn, wenn du der Begierde nachgibst? Wenn die Begierde hochkommt und du hörst darauf und du sündigst, was passiert dann? Verstehst du, wie die Begierde streitet gegen deine Seele? Deine Beziehung zu deinem Herrn wird gestört. Du hast ein schlechtes Gewissen. Und diese Begierden rauben dir darum deine Freude. Und wenn du das immer wieder tust, dann rauben diese Begierden dir sogar deine Heilsgewissheit. Plötzlich ist da keine Stärke mehr und kein Mut. Du kannst den Herrn nicht mehr so frei und offen bekennen, weil, wer bist du schon? Du lebst ja in Sünde. Du bist kein gutes Zeugnis mehr und du fühlst dich unbrauchbar. Du bist wie schwach und wie gelähmt, nicht mehr nützlich für den Herrn. Und dein Bibellesen und dein Beten und dein Teilhaben an der Gemeinschaft der Heiligen, all das ist so schwach und armselig geworden, weil diese Begierden gegen deine Seele streiten, gegen auch deinen neuen inneren Menschen. Die Begierden sind ein wahrer Seelenfeind. Sie machen dich kaputt, sie treiben dich in den Ruin. Und wenn es den Satan schon nicht gelingt, durch Begierden dich mitzureißen in die ewige Verdammnis, in den ewigen Feuersee, so wird er dafür sorgen wollen, dass du ein Christenleben führst, das ein einziges Elend ist in dieser Welt. Das geprägt davon ist, dass du immer wieder überwunden wirst von den Begierden. Erkennst du, dass diese Begierden tatsächlich kämpfen, streiten gegen deine Seele? Erkennst du das? Nun, was sollen wir dann tun? Das vierte, die eigentliche Ermahnung des Apostels. Vers 11. Geliebte, ich ermahne euch als Beisassen und Fremdlinge, dass ihr euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, enthaltet. Enthalten. Jeder von uns, du weißt, wozu du neigst, welche bösen Begierden in dir aufkommen. Und die Ermahnung an dich lautet heute Morgen: Enthalte dich. Enthalte dich davon. Das heißt, meide es. Habe nichts damit zu schaffen. Sage sofort Nein zu den bösen Begierden, wenn sie aufkommen in dir. Denkt einmal mit mir für eine kurze Zeit an etwas, was ihr alle kennt und alle hasst. Zecken. Ja? Parasiten. Blutsauger. Warum hassen wir die eigentlich so sehr? Warum will die keiner haben? Weil du weißt, dass sie dir schaden. Richtig? Also sie saugen dein Blut. Ja, aber nicht nur das. Sie übertragen gefährliche Viren, Bakterien. Menschen werden krank deswegen. Einige sind schon daran gestorben. Wir hassen diese Biester. Zu Recht. So eine Zecke sitzt im Gras auf der Wiese, wartet, riecht tatsächlich, ob ein Opfer vorbeikommt. Und diese Viecher, die können mehrere Jahre warten und überleben ohne Essen. Sie haben Hunger, sie haben Verlangen nach Blut und streift ein Opfer vorbei. Es reicht eine ganz kurze, kleine Berührung. Und innerhalb von dem Bruchteil einer Sekunde, blitzschnell, krallt sich diese Zecke fest. Und was tut sie dann? Nun, sie kommt mit einem Betäubungsmittel, sodass du gar nicht merkst, dass sie jetzt deine Haut durchbohren wird. Mit ihrem Stechrüssel. Und dann, wenn sie einmal eingedrungen ist, saugt sie dein Blut. Und was tut sie dann? Nun, sie produziert sogenannten Zeckenzement. Sie produziert einen Klebstoff, der dafür sorgt, dass sie bombenfest an dem Opfer haften bleibt. Und da kann sie bis zu 15 Tage hängen. Sie überträgt ihre Krankheitserreger und saugt dein Blut, bis sie ganz fett gesaugt ist. Was für ein ekliger Anblick, so ein Vieh ist. Du verstehst also, warum diese Biester so schädlich sind. Ja, und was solltest du tun? Nun, etwas, was du doch tust. Du vermeidest diese Dinger. Du vermeidest sie. Du trägst dafür Sorge, dass du gar nicht erst mit ihnen in Berührung kommst. Und wenn so ein Viech auf dir gelandet ist, dann zögerst du doch nicht, es sofort abzuschütteln. Und wenn es sich festgebissen hat, dann zögerst du doch nicht, dich da sofort davon zu trennen. Wenn du durch Felder gelaufen bist, dann bist du auch intelligent genug, dich vielleicht danach zu durchsuchen. Und zwar gründlich, um zu schauen, dass diese Viecher sich bloß nicht breit machen bei dir. Aber sie sind auch so schwer loszuwerden. Und sie können Eier legen. Im Durchschnitt bis zu 3000. Wir verabscheuen diese Dinge und wir wollen sie nicht haben. Ich sage euch, die fleischlichen Begierden sind weitaus schlimmer. Sie sind weitaus gefährlicher. Und weißt du was? Am besten versuchst du, dass du ihnen gar nicht erst in die Nähe kommst. Dass sie gar nicht erst aufkommen in deinem Herzen. Das bedeutet, du musst gewisse Orte vermeiden, bestimmte Seiten im Internet, bestimmte Leute, bestimmte Situationen. Du willst gar nicht erst in Berührung mit ihnen kommen. Es gibt Reize in der Welt, sodass urplötzlich in dem Bruchteil einer Sekunde diese Begierden aufsteigen und sich an dir festsetzen, bombenfest. Und du musst sie sofort loswerden. Das heißt, in der ersten Sekunde, wenn sie aufkommen, musst du sie abschütteln. Du darfst gar nicht erst zulassen, dass sie richtig zu dir kommen und sich festsetzen und diesen Zeckenzement legen. Und schon anfangen, ihr tiefes Gift in dich zu pumpen. Du musst sofort handeln. Denn die Begierden, sie saugen deine Lebenskraft aus. Sie füllen dich mit Gift, sodass du geistlich krank und schwach und unnütz bist. Die erste Sekunde ist entscheidend. Verstehst du? Wenn diese Begierde aufkommt, die erste Sekunde, warte nicht, bis sie sich erst festgesaugt hat. Und verstehe, dass diese Zecken der Begierde kommen mit ihren Betäubungsmitteln. Sie sorgen dafür, dass du gar nicht erst merkst, dass sie sich festsaugen bei dir. Und darum musst du dich durchsuchen. Du musst schauen, ob diese Begierden vielleicht da sind. Und dann musst du handeln. Du musst unbedingt handeln. Du darfst nicht warten. Und wisst ihr, bei einigen von euch bedeutet das, dass ihr euer Smartphone austauschen müsst in ein altes Telefon, das kein Internet hat. Für einige von euch bedeutet das. Du sagst, das ist aber ein Opfer. Sagt Jesus nicht, dass wir, wenn unser Auge uns zur Sünde verleitet, dass wir es rausreißen sollen? Ist dein Smartphone für dich wie ein Auge? Dann hast du ein gewaltiges Problem. Verstehst du, du musst radikale Schritte gehen. Bedeutet das vielleicht, dass du dich jemandem anvertraust und jemandem sagst, was deine Begierde ist, die immer wieder aufkommt? Ja, genau das bedeutet es. Komm, bekenne es jemandem. Leg regelmäßig Rechenschaft ab, damit du endlich zeckenfrei lebst und sie nicht pflegst und dabei zusiehst, wie sie immer fetter und voller wird und dir immer mehr Lebenskraft saugt. Tue alles, um dich zu enthalten. Streite gegen die, die gegen deine Seele streiten wollen. Enthalte dich, habe nichts damit zu schaffen. Erdulde es nicht, dass es diese Begierden gibt in deinem Leben. Dulde sie nicht, erhalte sie nicht, pflege sie nicht, entschuldige sie nicht, trenne dich davon. Und weißt du was? Der Kampf ist täglich. Der Seelenfeind tritt jeden Tag gegen deine Seele auf, will jeden Tag gegen deine Seele streiten. Sag mir, enthältst du dich? Kannst du das sagen von deinem Leben, dass dein Leben geprägt ist von Enthaltsamkeit? Du merkst, es gibt Begierden, aber du enthältst dich. Du prüfst dich im Lichte des Wortes Gottes und erkennst, wo böse Begierden da sind. Und du legst sie ab. Du enthältst dich. Und dazu dient auch dieser Sonntag, jeder Tag des Herrn, um uns gründlich zu prüfen. Dazu kommen wir auch jetzt zum Abendmahl, weil es auch in den vergangenen Tagen Begierden gab, denen du nachgegangen bist. Du hast dich schuldig gemacht. Aber denk dran, Geliebte, wir sind geliebt. Christus ist in diese Welt gekommen und wurde allen Versuchungen ausgesetzt und er hat keine einzigen Begierde nachgegeben. Wozu? Um den Preis zu bezahlen dafür, dass du in Begierden gelebt hast. Um dich zu lieben. Um den gerechten Zorn Gottes auf sich zu nehmen. Weil wir begehren. Komm und bekenne ihm deine Schuld und bitte ihn darum, dass er dir Kraft gibt, dich zu enthalten. Und wisst ihr, unser Vers heute Morgen ist ja nicht nur eine Ermahnung. Petrus sagt ja nicht bloß, enthaltet euch. Nun, wenn er das sagt, weißt du, was das bedeutet? Dass wir es tun können. Er fordert uns nicht zu etwas auf, was wir nicht tun könnten. Hat er nicht beschrieben in Kapitel 1, dass wir einst Sklaven der Begierden waren? Christus hat uns geliebt. Wir sind frei. wir müssen nicht mehr. Das heißt, wenn der Apostel Petrus uns sagt, enthaltet euch von diesen Begierden, dann können wir das. Dann haben wir Kraft. Dann hilft uns Gott. Dann hilft uns der Herr. Welch eine Verheißung. Und so komm und bekenne ihn deine Schuld und flehe, dass er dir Kraft gibt. Denn er vermag dir Kraft zu geben, dich zu enthalten. Du kannst diese Zeit der Fremdlingschaft in Enthaltsamkeit leben und nicht zulassen, dass diese Begierden dich übermächtigen, dich knechten, sondern dass du für den Herrn lebst, als Fremder, als Beisasse, als jemand, der auf dem Weg ist zur ewigen Glückseligkeit. So möge der Herr uns stärken, auch in seinem Mahl und durch sein Wort und durch seine Verheißung, dass jeder von uns das Ziel unseres Glaubens erreicht, nämlich die Rettung unserer Seelen, so viele Begierden auch gegen uns streiten. Der Herr möge uns segnen durch seine Gnade und uns erhalten, bis wir angekommen sind in unserer Heimat und sein Angesicht sehen dürfen, das Angesicht dessen, der uns geliebt hat. Gepriesen sei sein Name. Amen.
Amen.